Heute klären wir, was sich 2026 für euch in Österreich konkret ändert, warum das Klimaticket auf 1400 Euro steigt und warum ihr euch dieses Jahr die letzte Klebevignette in Feuerrot holen solltet. Außerdem wagen wir einen Blick in die Glaskugel. Wir sprechen über die Outrageous Predictions der Saxo Bank, vom drohenden Q-Day über KI-Modelle als CEOs bis hin zur Swiftie-Hochzeit. Also dranbleiben bei dieser besonderen Ausgabe des Finanzen verstehen Podcasts. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn in dieser Konstellation haben wir diesen Podcast noch nicht aufgenommen. Auf der anderen Seite des Podcast-Mikrofons ist nämlich nicht der Philipp wie sonst immer, der auch jetzt in dem Fall nicht die Anmoderation gemacht hat, sondern ich begrüße den lieben Markus. Hallo nach Wien, Markus.
Ja, hallo lieber Matthias, freut mich tatsächlich, Weltpremiere. Der Philipp ist ja unser sehr, sehr beständiges Echo im Podcast. Diesmal ergibt es sich einfach, dass auch mal wir zwei die Ehre haben, hier miteinander zu sprechen. Ich meine, es hört sich jetzt so an, als würden wir uns gerade kennenlernen, also das ist natürlich nicht so. Sind ein eingeschweißtes Team, sprechen allerdings im Podcast ja das erste Mal miteinander und ich freue mich auf die Folge mit dir.
Ich freue mich auch riesig. Also der Philipp ist ja leider krank, also dem geht's. Er ist schon auf dem Weg der Besserung, aber eben noch nicht fit für den Podcast. Und natürlich haben wir auch die ein oder andere Backup-Folge für genau solche Fälle. Aber die wollten wir halt jetzt noch nicht herauskramen. Warum? Es gibt einfach das Datum noch so ein spannendes Thema her, über das wir sprechen können. Und das ist einerseits, Markus, der Rückblick 2025, aber auch auf der anderen Seite der Ausblick 2026. Und ich habe mir da ein paar Themen rausgeschrieben, mit denen, wo ich gerne über dich, schau, komm, ist der 6. Jänner, fangt schon meine Stimme an, komplett auszusetzen. Also ich fange nochmal an. Markus, ich habe mir Themen rausgesucht, nämlich die Highlights aus dem Jahr 2025. Lass uns nochmal gemeinsam zurückschauen, was eben im letzten Jahr passiert ist, was unsere Community alles erlebt hat, was wir erlebt haben, dann so ein bisschen unsere Zahlen aus dem Finanzen-Verstehen-Universum. Dann, auch fand ich sehr spannend, welche Lieder haben wir denn vor 10 Jahren gehört? Was war 2026 so in unseren Ohren? Bisschen so die Entwicklung vom Markt. Seitdem ist ja doch einiges passiert. Im Österreich-Blog verraten wir dann, wie teuer die Vignette dieses Jahr wird und vor allem auch das Klimaticket. Man hat es schon im Intro gehört. Und natürlich sprechen wir auch so ein bisschen über die Predictions, vor allem über die Predictions der Saxo Bank. Die sind ja doch in der Finanzwelt sehr berühmt. Da sind wieder einige tolle Sachen dabei. Und wir schauen uns auch an, welche historischen Volltreffer denn da so dabei waren. Markus, bevor wir starten, 2025, wie war das Jahr für dich?
Ja, man sagt ja immer, man soll nicht zu viel noch zurückschauen, sondern mehr nach vorne blicken immer. Allerdings fand ich das Jahr auch super, super spannend. Du hast das eh schon gesagt, wir blicken auch 10 Jahre zurück. Du hast vorher kurz 2026 gesagt, wir schauen natürlich nach 2016. Allerdings, es ist wirklich, wirklich viel passiert letztes Jahr. Gerade in unserem FV-Universum, du hast das schon angesprochen, wir hatten schon einige Highlights dabei, für uns persönliche, aber auch gerade für die Community. Sehr, sehr, auch viele neue Dinge gemacht und beständige Dinge. Also da war der Austrian Investment Talk zum Beispiel dabei, wo wir ein ganz neues Format gestartet haben, in Zusammenarbeit mit der Wiener Börse, was sehr gut angekommen ist. Wir hatten tatsächlich jetzt auch im Herbst schon die zweite Folge dazu.
Was ist das genau? Was kann man sich da vorstellen?
Ja, man muss sich das so vorstellen. Wir sind ja eine sehr, sehr, ich würde sagen, digitale Firma. Wir bieten zwar unser legendäres, sage ich mal, Community-Event immer an, das physisch stattfindet, haben uns aber auch überlegt, wie könnten wir das noch ein bisschen nahbarer die Unternehmen machen. Und so sind wir mit der Wiener Börse zu dem Entschluss gekommen, naja, wie wäre es denn, wenn man mal digital die Unternehmen vor den Vorhang holt und sagt, okay, hier seid ihr, ihr könnt euch präsentieren, was macht ihr? Und das Allerwichtigste dazu eigentlich ist, wie sieht es denn aus, welche Fragen habe ich denn an dieses Unternehmen? Und die konnte ich ganz unbedarft an eine sehr, sehr wichtige Person des Unternehmens stellen. Und das kam sehr, sehr gut an, wurde gut angenommen. Und das war so auch ein kleines Highlight vom letzten Jahr. Hatten aber auch wieder natürlich unsere physischen Events, ganz klassisch unser Community-Event, Was aber auch spannend war, wir hatten physisches Event wieder mit einem Unternehmen aus dem ATX. Und da kannst auch du gerne, Matthias, dazu was sagen. Ich fand es ja, was ich gesehen habe an den Bildern, wirklich, wirklich top. Weil ich war zu diesem Zeitpunkt, muss ich ja fairerweise dazu sagen, gerade beim Flughafen Wien Event, nicht im Lande. Das ist ja Schande über mich, aber es war halt so. Und auch das war ein super Highlight, Matthias.
Genau, also der Flughafen Wien oder die Flughafen Wien AG, soweit ich weiß, im ATX Prime gelistet, weil ja der Streubesitz ein bisschen zu klein ist, um da im ATX gelistet zu sein. Nichtsdestotrotz hat uns Investment Relation oder Investor Relations Manager Bernd Maurer im 22. Stock des Towers am Flughafen Wien empfangen. Nicht nur uns, sondern auch, ich glaube, es waren knapp 40 Mitglieder unserer Community, also Abonnenten unseres YouTube-Kanals, Zuhörer hier aus dem Podcast beziehungsweise Instagram-Follower. Da konnte man sich eben für dieses Event bewerben und am 27.03.2025 war es dann soweit. Ein, in meinen Augen, wirklich fantastisches Event, einmalig. Also diese Kulisse am 22. Stock über das Vorfeld des Flughafen Wien zu schauen. Die Bilder waren fantastisch, es war ein schönstes Wetter und auch die Informationen oder die Informationsdichte war enorm. Wir hatten einerseits eine Kurzvorstellung des Flughafens, der Flughafen Wien AG. Dann hatte Bernd Maurer, der Investor Relations Manager, einen Vortrag über den Ausblick, was erwartet Investoren des Flughafen Wiens. Und dann gab es, das war mein persönliches Highlight, diesen Investment Talk. Bernd Maurer mit Fondsmanager von Sunrise Capital, Thomas Niss, über Infrastrukturinvestments im Allgemeinen und wie unterscheidet sich denn das Investment Flughafen Wien von anderen Flughäfen, die börsennotiert sind, wie zum Beispiel Fraport. Also da hat man dann noch einmal wirklich Details erfahren, die man so definitiv nicht jeden Tag hört. Und das hat das Ganze einfach besonders gemacht. War eines meiner Highlights aus dem Jahr 2025. Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Niss?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast. Und ein weiteres physisches Event hat dann noch im Sommer stattgefunden, auf der Libelle Museumsquartier, auch da wieder einige aus der Community dabei gewesen. Der Grund war jener, dass Trade Republic ja in Österreich steuereinfach wurde halt nicht bis Ende 24 steuereinfach, wie es mal angekündigt wurde. Und da gab es ja ein legendäres Video, wo Oswald Salcher, der Country Manager, versprochen hat, dass wenn sie nicht bis Ende 24 steuereinfach werden, geht er quasi mit uns essen. Und wir haben uns dann ausgemacht, hey Oswald, wie wär's denn, wäre doch eine coole Sache. Anstatt, dass wir zu viert dann essen gehen, laden wir doch unsere Community auf die Dachterrasse, auf die Libelle gemeinsam ein und haben da einen schönen Nachmittag. Das hat er dann ohne zu zögern angenommen und somit haben wir dann im Sommer noch gemeinsam ein nettes Afterwork-Event veranstalten können. Genau, und dann eh schon, wie du angesprochen hast, fand natürlich auch wieder ein Community-Event statt und Ende des Jahres gab es auch wieder einmal ein Community-Event in Innsbruck. Und da ganz liebe Grüße an alle Zuhörer aus dem Westen von Österreich. Wir haben einige von euch persönlich kennenlernen dürfen, war eine unglaubliche Freude. Und am Tag danach, Markus, ich glaube, du erinnerst dich noch ganz genau, was da war. Der Philipp auch, wenn er das dann hört, wird wahrscheinlich schmunzeln. Red Bull 400, also das Event, wo man gemeinsam mit ganz vielen anderen Teilnehmern die Berg-Isel-Schanze in Innsbruck von unten nach oben rennt, gemeinsam mit der Finanzen verstehen Community. Das war ein Highlight, oder? Wie sind deine Erinnerungen daran?
Naja, weil es gerade so aktuell ist, normalerweise springen ein Skispringer darunter, was auch gerade passiert bei der Vier-Schanzentournee. Also ist ja nicht so, man kennt die Berg-Isel-Schanze. Wir tatsächlich sind es von unten nach oben gelaufen, auch mit einem Teil unserer Community. Also die waren auch am Tag nach dem Community-Event auch noch am Start teilweise und sind da mit uns raufgelaufen. Waren auch mit uns im Startblock und ja, ich habe so ein Bild in meinem Kopf. Wir haben es ja, Matthias und ich haben es jetzt das zweite Mal schon gemacht. Philipp das erste Mal und vielleicht auch nie wieder, aber wir wissen es nicht, aber ich habe so ein Bild im Kopf, wo wir da auf der Bergiselschanze dann oben gestanden sind und also nach dem Lauf oben gestanden sind und alle nur nach Luft geschnappt haben und da in der Ecke gesessen sind und ein bisschen gekeucht haben, weil es einfach, es sind nur 400 Meter, aber es ist einfach, diese Steigung an sich ist massiv und jeder will natürlich sein Bestes geben und so schnell wie möglich darauf. Und ich hatte auch meine Learnings aus dem letzten Jahr, also ich habe auch keine Pause eingelegt irgendwo dazwischen, sondern ich bin es durchzogen und habe dann oben auch, glaubt, ich sehe ein helles Licht, aber es war dann, Matthias lacht mich an, aber es war dann natürlich ein tolles Erlebnis, aber man geht da immer ein bisschen zitternde Beine dann nach unten, weil man muss das Ganze ja wieder runtergehen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und war aber ein tolles Event, auch von meiner Seite wunderbar, auch mal im Westen Österreich wieder gewesen zu sein, mit den Leuten, die sie kennenzulernen aus der Community, abgerundet mit dem tollen sportlichen Ereignis. Und wenn wir schon beim Sport sind, es war ja nicht so, dass wir sind zwar sehr finanziell, ja, würde ich mal sagen, veranlagt, ausgestattet, wie auch immer man das nennen will, aber wir sind auch sehr sportlich unterwegs und wir haben auch unsere Vacation wieder gemacht. Der ein oder andere wird das vielleicht wissen, da waren wir ja auch schon letztes Jahr, also das Jahr davor, waren wir in Mallorca und haben unsere Workation gemacht. Dieses Mal waren wir in Schladming und da haben wir uns auch wieder runtergestürzt. Einen Hang mit einem Bike. Wir haben es auch überlebt, sonst wären wir jetzt nicht da. Aber war auch schon grenzwertig. Und ja, es war, was das angeht, auch schweißt auch stark zusammen. Und ja, es ist immer wieder toll, auch zusammen mit euch oder gemeinsam zu dritt diese sage ich Urlaub, Schrägstrich Arbeitsurlaube zu machen, um auch hier weiter zu planen, um auch gerade für euch als Community die nächsten Schritte zu setzen. Also für uns ist das immer sehr, sehr wichtig und schweißt uns auch zusammen.
Also an der Stelle, liebes Finanzamt, vielen Dank, dass ihr die Rechnung vom Bikepark akzeptiert. Unsere Zusammenarbeit wird daran nur wachsen. Ja, absolut, Markus, so wie du sagst, da ist immer ganz eine tolle Sache, gemeinsam neue Höhen zu erklimmen, sei es jetzt quasi, ob man sich vom Berg runterstürzt und danach mit einem frischen Kopf wieder neue Projekte angeht oder ob man den Berg raufläuft. Philipp hat mir übrigens gleich danach geschrieben, am Tag danach, dass er das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder tun würde, Red Bull 400.
Also mir das nicht geschrieben, deswegen nicht? Kann ich das nicht bestätigen, aber Philipp wird es vielleicht in der kommenden Folge mal aufklären. Aber ja, wenn er das geschrieben hat, wird es tatsächlich auch so sein, ja.
Und hoffentlich auch ganz viele andere Leute aus der Community. Wie gesagt, das sind extra Leute aus Wien, aus Wiener Neustadt angereist, um quasi da gemeinsam aufzulaufen. Wird sicher eine coole Sache, wenn wir das auch im nächsten Jahr wieder tun. Auch wenn es unsere Lungen uns kurz dann nicht danken werden. Ja,
das ist
das
vollkommen
kann man abschließend gleich so sagen.
Ja, ich meine, ich sage jetzt auch meine Teilnahme mal zu, hören jetzt auch einige Leute, also aus dem komme ich dann noch nicht mehr raus. Aber ja, Zeiten sind noch da, um sie zu schlagen. Dementsprechend ist das natürlich auch nächstes Jahr wieder eines meiner persönlichen Ziele, vielleicht kann man so sagen.
Das ist mal eine Ansage. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, über den wir nicht so oft sprechen. Vielleicht auch nicht, weil es so interessant ist für viele Menschen, vielleicht aber auch doch, wir wissen es nicht, weil wir brauchen halt immer Feedback. Aber ich habe mir das rausgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht doch für den einen oder anderen interessant. Und zwar unsere Website-Aufrufe. Da hatten wir 2024 knapp 200.000 Seitenaufrufe und jetzt im letzten Jahr, 2025, waren es knapp 300.000 Seitenaufrufe. Also um 50% gestiegen. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der unsere Website weiterempfiehlt bei verschiedenen Themen, sei es jetzt irgendwelche Steuerthemen, wo wir sehr umfangreiche Informationen auf der Webseite teilen, oder ob das ist beim Thema Investieren für Kinder. Da haben wir auch, ich glaube, zwischen 5 bis 10 verschiedene Blogartikel, wo wir beschreiben, wie das Thema Investieren für Kinder in Österreich, wie man das angehen kann, weil es gibt ja da einige Sachen, die es zu beachten gibt. Wir haben natürlich kein Juniorkonto, wir haben keinen Freibetrag, dafür einer der höchsten Kapitalertragssteuern Europas. Und gibt es einfach ein paar Sachen, die man wissen sollte. Und die gestiegenen Aufrufzahlen zeigen uns einfach nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir die richtigen Themen adressieren und dass ihr auch unsere Website gerne teilt, weil sonst hätten wir die ganzen Aufrufe nicht. Auch unser YouTube-Kanal hat sich im letzten Jahr toll entwickelt. Wir haben uns fast verdoppelt. Wir sind jetzt bei bald 12.000 Abonnenten auf YouTube, also auch sehr gerne da mal vorbeischauen. Da ist letzten Sonntag ein Video online gekommen, auf das ich wirklich stolz bin. Warum? Das eine Video zeigt eigentlich alles auf, was wichtig ist, um neu oder wenn man mit dem Investieren starten möchte. Wenn man das gesehen hat, braucht man eigentlich kein anderes Video mehr sehen und damit ein Haken unter YouTube drunter. Und auch der Podcast, und da ist vor allem der Philipp dafür verantwortlich, in diesem Sinne vielen Dank dafür, hat sich mehr als verdoppelt, von 2000 monatlichen Hörern auf über 5000. Und auch da ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns dazuhört, an jeden, der sich sehr gerne dafür bereit erklärt, uns auch eine Bewertung dazulassen. Eine 5-Sterne-Bewertung hilft uns wirklich viel weiter. Wir haben mittlerweile über 200 5-Sterne-Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen und uns erreichen auch immer wieder oder immer mehr E-Mails mit Feedback zum Podcast, welche Inhalte noch spannend wären. Und das Feedback nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne auf und mit. Und umso konstruktiver, desto besser. Und von dem her auch ein großes Dankeschön an jeden, der uns hier zuhört. Und auch ein Dankeschön an alle unsere Instagram-Abonnenten. Auch da haben wir uns fast verdoppelt im letzten Jahr, von 15.000 Abonnenten am 01.01.2025 bis hin zu etwas mehr als 28.000 Abonnenten Ende des Jahres. Also vielen, vielen Dank. Ohne euch, ohne jeden Einzelnen da draußen wäre das, was wir machen, alles nicht möglich. Und jedes Event wird umso schöner, mit umso mehr Leuten wir es teilen können.
Absolut. Und zusammenfassend könnte man ja jetzt behaupten, der Need von uns ist da. So könnte man es zusammenfassen. Anscheinend machen wir einen guten Job, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Information kommt an, die Information wird gesucht auf sämtlichen Kanälen. Wir versuchen das ja auch so gut als möglich zu streuen und dementsprechend ist es natürlich ein Erfolg, aber eher für die Community, für die Bevölkerung, dass da ein bisschen Eigenständigkeit in diese Finanzmaterie-Thematik kommt. Und wir wissen auch selber, es ist sehr divers, wie sich Leute Informationen holen, ob das dann eben auf der Website ist oder in einem Video oder eben jetzt bei uns im Podcast. Das ist Geschmackssache, das kommt auch darauf an, möchte ich tägliche Informationen, möchte ich Grundwissen, das kommt immer stark auf die persönliche Situation an. Aber mich freut es auch sehr und sehe uns trotzdem noch mit sehr, sehr viel Potenzial. Und ja, jetzt schauen wir dann noch einmal ein Stückchen weiter zurück. Und bevor es uns überhaupt einmal gab. Also ich glaube, das ist ja auch noch, ist ja dann auch noch sehr relevant.
Genau, ich habe nämlich, weil so wie du gesagt hast, jeder holt sich seine Informationen anderweitig, jeder informiert sich über das Thema Investieren woanders und das Thema Investieren ist heute wichtiger denn je. Aber wenn man jetzt einmal ein bisschen zurückdenkt an das Jahr 2016, ist ja mittlerweile 10 Jahre her, gefühlt, ist es ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Das war ja erst. Ich meine, wir erinnern uns, im Radio lief Justin Bieber mit Love Yourself, Alan Walker mit Faded, Sia mit Cheap Thrills oder die 21 Pilots mit Stressed Out. Und ganz ehrlich, wenn ich an 21 Pilots Stressed Out denke, dann ist es so, als wäre das erst gestern gewesen, dass ich das zum ersten Mal gehört habe. Und 2016 waren nicht nur diese Hits im Radio, sondern eben auch News, dass es eine Brexit-Abstimmung gab. Und man erinnert sich, eine knappe Mehrheit der Briten, also knapp 52%, haben für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt. Und das war natürlich auch für die Märkte keine besonders gute Nachricht. Also die Märkte sind im Jahr 2016 grundsätzlich eingestürzt. Viele Aktien sind ins Bodenlose gerannt. Auch viele Banken und Industriesektoren. Markus, erinnerst du dich noch irgendwie an die Zeit? Hast du da irgendwelche Gedanken im Kopf?
Ja, ich erinnere mich schon noch gut an die Zeiten, natürlich auch viel an Privates. Wie du es gut ausgeführt hast, gerade an Liedern kann man es immer sehr gut die Vergangenheit bemessen. Man denkt sich, boah, dieses Lied damals, ja, da verknüpft man auch immer sehr, sehr oftmals Erinnerungen irgendwie an gute oder schlechte Zeiten. Gerade wenn ich jetzt, weiß nicht, an Justin Bieber denke, für mich ist das immer noch ein Kind gefühlt, aber der Typ ist einfach vor 10 Jahren schon Musik gemacht, mit dem er weltberühmt war und das sagt eh schon einiges aus. Also die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Und die Brexit-Abstimmung, ja, habe ich damals mitbekommen, noch nicht vielleicht so intensiv, wie ich es heute mitbekommen würde. Aber der Markt, klar, was macht der Markt? Der Markt kennt diese Situation nicht, weil ich meine, das war immerhin das erste Mal, dass ein Land aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Und das ist immer diese Unsicherheit, die dann reinkommt. Und natürlich ist eine Unsicherheit, nichts Planbares, ist immer schlecht für den Markt. Und ja, UK wurde ja auch teilweise totgesagt danach, ne? Also es geht alles den Bach runter und die EU wird es nicht so schwer treffen wie UK selber. UK gibt es noch immer.
EU auch.
Die EU gibt es übrigens auch noch immer und ob das besser oder schlechter ist, soll so sein. Ja, sie haben ihre Krisen tatsächlich, UK, also wenn man sich verschiedenste Bereiche anschaut, auch gerade im Gesundheitsbereich zum Beispiel haben die Riesenprobleme. Allerdings ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, das ist ja auch jetzt nicht so, dass die sich jetzt vom Nabel abgekapselt haben und allein ihre Nudelsuppe da oben kochen. Nein, im Gegenteil, es ist ja so, da wurden halt dann wieder, wie es jetzt immer so schön heißt, so Verträge, bilaterale Verträge abgeschlossen etc. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt kein Handel mehr stattfindet. Aber ich glaube, gerade wenn ich an Studenten denke damals und so, die konnten dann vielleicht nicht mehr studieren. Es gab schon sehr, sehr viele Bereiche, die hart getroffen wurden, Matthias.
Absolut. Und eine andere Frage noch an dich. Hast du damals schon investiert? Warst du schon am Markt aktiv zu der Zeit?
Nein.
Okay, das heißt, du...
Tatsächlich 2016 war ich noch nicht. Das war noch kurz vor meiner Zeit, wo ich angefangen habe. Also diese Phase habe ich noch nicht mitgemacht, aber bei mir war es ja dann so, wie ich dann eingestiegen bin, 18 war es dann so, dass ich ja dann massiv eingestiegen bin. Also ich habe mich ja informiert etc. Aber 2016, das war tatsächlich noch knapp vor meiner Zeit. Bei dir, Matthias, waren auch deine Anfänge?
Ja, ganz genau. Also ich habe im Mai 2016 tatsächlich, also mehr oder weniger fast direkt bei der Abstimmung, das erste Mal, das war nämlich irgendwann mein 18. Geburtstag, aktiv gemanagte Fonds bei der Hausbank gekauft. Und jeder, der sich einmal den Chart anschaut von Mitte 2016 bis Anfang Mitte 2018, wird sehen, dass es eine gerade Linie von links unten nach rechts oben war. Und genau in diesem Zeitraum hat sich mein Fonds genau nicht bewegt. Und das war damals so ein bisschen der Anstoß, die Dinge ein bisschen anders zu machen, weil ich halt gesehen habe, okay, irgendwie die Börsen gehen rauf, warum geht mein Depot nicht auch rauf? Und das ist so ein bisschen die Erinnerung, die ich an diese Zeit 2016 noch habe und deswegen habe ich sie auch hier in den Podcast mit aufgenommen. Und eine weitere Sache, die ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, wenn man sich jetzt den globalen Markt anschaut und wenn ich vom globalen Markt spreche in diesem Zusammenhang, dann meine ich den MSCI All Country World Index. Der ist nämlich seit dem 01.01.2016 bis heute um über 180% gestiegen. Das heißt, aus 10.000 Euro, die man am 01.01.16 investiert hatte, wurden heute über 27.000 Euro. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass es einen kurzfristigen Schock gab im Februar, also mit einem Tiefpunkt von minus 13, also im Februar 2016, mit einem Tief von minus 13,8%. Also da wurden kurzzeitig aus 10.000 Euro nur noch 8.600 Euro. Und dann hatten wir 2020 dann den Corona-Crash, wo man auch fast wieder all seine Gewinne, die man quasi hatte, die Buchgewinne, fast wieder alles verloren hatte. Aber eben, wie gesagt, wenn man das langfristig ausgesessen hat, freut man sich quasi heute über einen Wert von über 27.000 Euro. Und so wie du schon gesagt hast, Markus, es ist diese Unsicherheit, das Nichtwissen, was passiert morgen, was die Börse halt gar nicht mag. Und das sind eben auch genau diese Zeitpunkte, wo wir immer gute Kaufmöglichkeiten in der Vergangenheit hatten.
Ja, und wenn man sich den Chart anschaut, muss man sich ja überlegen, wir hatten ja drei schlechte Phasen. Wir hatten ja sogar 2022 auch noch dabei und wir haben eine Rendite von 180%. Auch das war ein schlechtes, das war sozusagen das Schlechteste, das letzte Schlechte, ja. Allerdings war es jetzt kein Crash oder so, es war einfach nur ein schlechtes Börsenjahr, was year-to-date auf jeden Fall im Minus geschlossen hat. Ordentlich sogar. Das war nämlich zum Beispiel auch einer meiner Phasen, wo ich ordentlich zugelegt habe, weil ich nachgekauft habe. Und ich sage es auch immer, Kontinuität zahlt sich einfach aus. Gerade wenn ich auch im Februar 16, was du angesprochen hast, das runter, hätte ich 2 Monate da später angefangen, dann wäre es ja noch höher, die Rendite. Also auch so könnte man sehen, nicht nur negativ, sondern könnte es auch positiv sehen. Ich bin auch sehr, sehr kontinuierlicher Investor, sage ich jetzt einmal dazu, dass ich dann, gerade wenn ich diese Charts anschaue, denke ich mir immer, ja, okay, da lehnst du dich zurück und investierst halt monatlich. Was ich allerdings schon gerne mache, und das hat mir die Vergangenheit gezeigt, dass ich damit sehr gut gefahren bin, ist, wenn es wirklich einmal runtergeht, wie in diesen drei Phasen, dann bin ich schon auch bereit, auch diese Einmal-Investments zu tätigen, weil ich das einfach als Hebel sehe. Einmal-Investments meine ich, dass ich eine Einzelsumme hernehme und in diesen ETF stecke, um das Ganze weiter zu pushen. Weil wir sind ja so weit diversifiziert, dass wir hier kein Problem haben und sagen, ja, okay, wir setzen jetzt nur auf ein Pferd, sondern ich pushe ja, wenn es der Wirtschaft oder was auch immer, Corona, was auch immer, unsichere Zeiten sind, allen schlecht geht, dann pushe ich da rein und dann habe ich halt einen weiteren Hebel, den ich mir so, den ich so nutze für mich. Ich bin jetzt keiner, der jetzt beim ETF das Market Timing macht, im Gegenteil, wie gesagt. Nur muss da ganz klar dazu sagen, dass diese Renditen, die wären in dem Fall so, die Renditen, die ich jetzt habe, wären so nicht möglich, wenn ich diese Einmalsumme nicht reingebuttert hätte bei den niedrigen Kursen. Wie auch, ne? Also es ist ja unmöglich. Und das zahlt sich natürlich schon aus, aber ich sage es auch, du müsstest ja auch Geld dafür auf der Seite haben, so ist es nicht. Und das ewige Warten zahlt sich auch nicht aus. Und zum Verständnis, bei mir zählt, fang über sowas erst nachzudenken an, wenn der Markt jetzt vom All-Time-High 20% aufwärts entfernt ist. Also drunter ist es für mich jetzt nicht der Wahnsinnsrücksetzer. Dann gehen wir mal in einen Bärenmarkt und wenn es dann unter 20% vom All-Time-High ist, dann überlege ich schon, könnte ich das jetzt nutzen mit einem einmaligen Zusatzkauf im Monat oder nicht. In der Regel ist das aber für mich, es passiert einfach viel zu selten. Ich beschäftige mich dann, wenn es eintritt und vorher ist es für mich eigentlich kein Thema und bin da Investor, solider ETF-Sparer wie du, Matthias.
Absolut, also für alle, die jetzt zuhören und eben nicht den Chart vor den Augen haben, den wir vor den Augen haben. Wir haben quasi gerade einen Chart von diesem MSCI All Country World und der geht eben von 2016 bis eben heute. Und auf diesem Chart ist eben schön zu sehen, wie am Anfang Jänner, Februar, März, April, Mai 2016 noch so ein bisschen unten im Minus ist und ab dann quasi steigt quasi der Chart. Und dann sieht man 2020 schön Corona. Man sieht, so wie der Markus ausgeführt hat, das Jahr 2022, das quasi auch von Ups and Downs geprägt ist, aber dann schlussendlich im Minus geschlossen hat. Und wir sehen eine fantastische, einen Start einer Rallye 2023, die dann eben 2024 richtig durch die Decke gegangen ist. Also wer 2024 sich gedacht hat, ich warte jetzt noch mit dem Investieren, weil wir hatten ja jetzt ein paar schlechte Monate oder fast schon ein schlechtes Jahr, der hat ordentlich durch die Finger geschaut, der hat Rendite liegen lassen. Und dann hatten wir Anfang 2025 wieder einen deutlichen Rückgang. Markus, kannst du dich noch erinnern, was das war?
Ich weiß nur, dass es im April 25 war, ohne dass ich gerade den Chart genau schaue, weil ich sehe die einzelne Periode vom Monat nicht. Ich weiß nur, dass es der April war. 2022 möchte ich nur ausführen, da kann ich mich erinnern, das lag hauptsächlich an den Tech-Werten in Amerika. Die sind massiv zurückgegangen. Natürlich sehr bemerkenswert, weil kein Crash, nix. Aber wenn die sich natürlich mal verabschieden nach unten, dann ist das im Index, dann ist das eine große Belastung. Dementsprechend gab es da auch diesen stärkeren Rücksetzer. Und dementsprechend, wie sich die erholt haben, ging es auch schnell wieder nach oben. Aber zu deiner Frage, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwo rund um April war.
Genau, ich löse es auf. Der Trump hat Zölle angekündigt.
Ah, das war's. Ja, wir reden eh den ganzen Tag nur von Zöllen, ein Gefühl. Da fällt mir das jetzt nicht ein. Ja, naja, weil jetzt ist er gerade beim Annektieren anscheinend dabei. Deswegen, also Annektieren ist übertrieben, aber er hat zumindest, jetzt sind wir gerade ein bisschen von dieser Zollthematik weg und haben andere Sorgen gerade. Aber ja, stimmt. Also, und das ist auch sehr bemerkenswert, muss ich sagen, seit der Trump jetzt gut über ein Jahr jetzt schon Präsident ist. Es ist sehr volatil. Damit meine ich vor allem auch seine Aussagen. Das heißt, es ist sehr schwer für den Markt zu timen, für den Markt zu sagen, wo geht die Reise hin. Und umso bemerkenswerter finde ich auch, wo gerade auch die ganzen Indizes, auch vor allem in Amerika stehen. Es schaut ja wirklich, wirklich gut aus am Markt, ne? Und gerade aber, wenn du dir überlegst, welche geopolitischen Krisen wir zurzeit durchleben, auf verschiedensten Fronten ist es schon, muss man das auch schon mit Vorsicht genießen. Ne? Man weiß einfach nicht, was als Nächster dann kommt. Und das kommt man dann jetzt mehr schon zu den Aussichten und weg von der Vergangenheit.
Voll. Ich habe noch ein paar Sachen für dich, um das Thema 2025 dann abzuschließen. Du hast angesprochen die Indizes. Wir haben, wenn wir uns nur das Jahr 2025 anschauen, beim S&P folgende Rendite 4,71%. Nasdaq, magst du eine Schätzung abgeben? Wie stark ist der Nasdaq gelaufen im Jahr 2025? Ich Spoiler, du kannst im Prinzip eigentlich nur daneben liegen.
Oh, du setzt mich da gerade voll unter Druck, weil jetzt ich voll daneben fahren werde wahrscheinlich. Der Nasdaq 225, naja, jetzt denke ich gerade so an Alphabet, gut gestiegen, Nvidia wird auch gut gestiegen. Sagen wir 20 tatsächlich. Ich sag's, ich gehe hoch.
7,46%.
Entschuldigung, für alle, die sind und so. Das Wort habe ich jetzt nie gesagt.
Der ATX, vielleicht da noch eine Schätzung?
Jo, ATX ist sehr gut gelaufen. Habe ich tatsächlich von unserem geschätzten Freund und CEO der Wiener Börse letztens einen LinkedIn-Post gesehen. Ich glaube, es bewegen uns hier bei unfassbaren 64%.
Gut möglich. Ich weiß nicht, welche Periode der Post war, aber es waren fantastische 51,39%.
Okay, jetzt war ich ein bisschen zu hoch wieder, aber ah, das ist auch brutal. Also hallo, also das ist wirklich, wirklich sehr gut.
Das ist voll, absolut richtig. Das Ding war halt das, ja. Wir hatten Ende 2024, ist ja der Trump gewählt worden. Da hat der Trump eine Rallye quasi provoziert, Ende des Jahres, wenn du dich noch erinnerst. Und dann kam er ja mit den Zöllen ums Eck. Und die Zölle waren halt genau Anfang 25, hat den Markt einmal komplett ins Tal geschickt. Das heißt, da waren wir dann schon einmal deutlich im Minus. Und dieses Minus haben dann eben die Indizes eben aufgeholt und sind quasi noch einmal drüber gestiegen. Und das ist der Grund, warum eben der Nasdaq keine 20% gemacht hat, wie vermutlich das Jahr davor, sondern eben unter Anführungszeichen nur die heiligen 7%. Und der ATX, ja, der hat halt mega auch davon profitiert, dass in Deutschland das Sonderbudget beschlossen wurde und Unternehmen in Österreich oder unsere österreichischen ATX-Konzerne, die sind halt auch sehr breit aufgestellt, was ihren Umsatz angeht. Also die verdienen sehr gutes Geld in Osteuropa und haben fantastisch gefüllte Auftragsbücher und das sieht man eben auch an den Zahlen, die der ATX eben jetzt dieses Jahr hergibt. Wenn wir schon über...
Da möchte ich noch kurz anmerken, da siehst du einfach, wie auch teilweise die Realität und die Wahrnehmung auseinanderklafft, weil ich habe es jetzt wirklich nicht gewusst, weil ich war ja auch daneben, es wäre ja auch komisch, wenn ich es gewusst hätte und dann so daneben liegt. Aber die Wahrnehmung war für mich ein bisschen eine andere. Den ATX habe ich sehr positiv wahrgenommen. Ist auch richtig gewesen, vielleicht ein bisschen zu positiv anscheinend. Aber den Nasdaq per se habe ich mir tatsächlich besser vorgestellt, weil einfach so Werte wie Alphabet, Nvidia, was ich angesprochen habe, aber auch die anderen eigentlich in meinem Kopf sehr gut gelaufen sind. Und damit meine ich eben, mit sehr gut meine ich über der Durchschnittsrendite eben von diesen klassischen 7%. Und jetzt müsste man halt auch mal schauen, okay, wer ist da schlecht gelaufen im Nasdaq, weil da muss auch der ein oder andere dabei gewesen sein. Vielleicht war es eine Apple oder so, keine Ahnung. Aber da siehst du auch mit der faktenbasierend musst arbeiten, ne? Weil von der Wahrnehmung kannst du da nichts kaufen. Ne? Oder du schaust ins persönliche Depot. Vielleicht ist es ein Cliffhanger, vielleicht bin ich halt über Nasdaq gelaufen.
Gut möglich. Spielen wir das Spiel weiter. Du hast gesagt, Nvidia ist gut gelaufen. Wie gut? Weil man hört so ständig in den Medien, Nvidia da, Nvidia
ja,
dort.
Ich sollte das ja eigentlich auswendig wissen, weil ich meine, Nvidia ist eine meiner größten Positionen, Einzel sogar. Ich habe Einzelpositionen. Und warum ist sie gut gelaufen? Weil sie ist eine meiner größten so. Und deswegen sollte ich es eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht.
Aber im Gegenteil, es ist ja gut, dass du es nicht weißt, weil es ist ja im Prinzip für alle, die jetzt neu sind, extrem komplett unwichtig eigentlich, ob wie gut quasi die gerade läuft, weil du halt für die lange Frist investierst und nicht fürs Jahr.
Das ist schon richtig, ja. Wobei Nvidia habe ich jetzt schon länger und bei so starken Kursgewinn könnte man schon das eine oder andere Mal vielleicht mehr reinschauen, um zu überlegen. Aber gut, ich hätte auch nicht diese Kursgewinne, wenn ich so ein Zappelpeter wäre. Auf jeden Fall, um deine Frage jetzt zu beantworten, ich sage einfach, die sind schon auch am Jahresanfang hoch gewesen, sagen wir 20.
Ja, fast Punktlandung. Nvidia hat nur das Jahr 25 betrachtet, 23,8%. Oracle waren auch sehr stark in den Medien. Die haben knappe 3,7% nur, unter Anführungszeichen. Die waren zwischenzeitlich deutlich höher, sind dann aber, haben eine fantastische negative Rallye hingelegt seit September 25. Also die haben den Nasdaq auf jeden Fall dann am Ende nicht getrieben. Wir sehen auch, dass eine Aktie wie Tesla zum Beispiel im Jahr 25 mit minus 2,7% abgeschlossen hat. Wir sehen, wobei das sehe ich mir viel später auf, zum Beispiel dann auch noch McDonald's mit minus 6,4%. Was haben wir noch? Coinbase minus 20%. Ja, also Novo Nordisk auch sehr spannend, minus 47,5%.
Also da steche ich mir gerade ins Herz von einigen Community-Mitgliedern, glaube ich, weil die ja doch eine Zeit lang sehr gehypt waren, sehr, sehr gut lief. Die gingen nur noch oben, jetzt ging es halt nur noch unten.
Und auch ich glaube, das ist Börse.
Könntest du auch hier sagen, dass halt wirklich dieser Stichtag, dieser Gang ins neue Jahr ist sowas von entscheidend bei diesem Year-to-Date, weil du könntest ja jetzt auch den 12. November als Stichtag nehmen. Das kannst ja machen, wie du willst, nur zum Jahreswechsel ist das halt immer der Klassiker, dass man schaut, wie lief es denn eigentlich. Und die Performance, die aber gut gelaufen ist, wahrscheinlich fällt da eine Tesla auch rein. Deswegen war sie heuer, also nicht heuer, so jetzt haben wir ja schon 26, 2025, wahrscheinlich knapp im Minus, weil sie einfach so gut gelaufen ist im Jahr 24. Und wenn ich diese gute Performance mitnehme, dann ist es natürlich sehr schwer, irgendwann auch das weiter out zu performen. Wobei ein Nvidia mit 20%, die hat die Jahre davor auch super performt, ist schon sehr bemerkenswert. Eine Alphabet hat verdammt zugelegt jetzt Ende des Jahres noch einmal. Da wird es halt auch spannend zu sehen sein, wird sie 26 dann noch mitnehmen oder hast du dann bei Alphabet auch vielleicht so ein kleines Minus 26, wo du sagst, hä, kann denn das sein? Ja, weil sie halt zum Jahreswechsel verdammt hoch war. Ne? Und das sind immer so Indikatoren, das ist immer schwer abzuschätzen. Aber zusammengefasst, wir reden eigentlich nur von Steigerern. Ne? Zumindest in Indizes, die Indizes sind gestiegen. Einzelaktien, das ist ja, deswegen heißt es auch Einzelaktien, eine Novo Nordisk ist halt quasi gegen den Markt gelaufen, aus den verschiedensten Gründen, auf die wir jetzt keine Zeit haben einzugehen. Aber ja, das ist halt das Risiko eines Einzelinvestments.
Absolut, und es zeigt halt, und deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt noch mit reingenommen, alle Indizes, ganz egal, ob es der S&P war, der Nasdaq 100, der ATX sogar oder auch die globalen Weltindizes, die hatten wir vorher gar nicht, aber die globalen Weltindizes, der MSCI World zum Beispiel 7,46%, der FTSE All World hatte sogar 9,15%. Alle diese globalen Indizes, die waren year to date 2025 im Plus. Wäre nicht tragisch, wenn sie im Minus wären, aber auf jeden Fall, sie waren im Plus. Und bei den Einzelaktien und vor allem bei den Aktien, die so in den Medien bei uns im Lande durchgesprochen werden, ob es jetzt Tesla ist, Nvidia, Alphabet, da ist es halt wirklich extrem volatil und da ist ein, da gibt es halt keinen Garant dafür, dass irgendwie es an der Börse Gewinner gibt, die wir Privatanleger uns abholen dürfen. Aber wie gesagt, im globalen breiten Index, da haben wir wirklich ein schönes Börsenjahr erlebt.
Und abschließend, wirklich abschließend zu dem, der ATX hat ein neues All-Time-High. Ja, das kannst du nicht alle Jahre sagen. Das hätten wir, wann war es? 2000 vor der Bankenkrise? 2007, glaube ich, letzte All-Time-High. 2008,
sehr lange her schon, ja.
Ja, da gab es vieles von uns noch nicht. Und dementsprechend ist es schon sehr interessant. Auch das kann man zugute nur noch ins Spiel bringen. Ja.
Eine wunderschöne Überleitung zu unserem Österreich-Blog. Das ist der Part im Podcast, wo wir über österreichspezifische Themen sprechen, die wir so in den letzten Wochen aufgeschnappt haben. Und wie sollte es anders sein? Zum Jahreswechsel schauen wir uns natürlich an, was sich für die Menschen in Österreich 2026 ändert.
Ja, da gibt es einiges, was sich ändert, weil zum Jahreswechsel ändert sich immer sehr viel. Das ist auch nicht nur ein Stichtag, den man gern bei der Börse heranzieht, sondern es ist auch ein Stichtag für den Staat oft gerne, um gewisse Änderungen vorzunehmen, gesetzliche Änderungen, die dann mit 9 Jahren in Kraft treten. Was natürlich sehr, sehr gerne oder oft passiert ist, dass es Erhöhungen gibt, liegt im Sinne der Natur quasi. Das ist was Normales, würde ich fast schon sagen. Es gibt halt nun mal unterschiedliche Erhöhungen meistens. Manchmal wird auch nichts angepasst. Dieses Mal hat es halt schon wieder ein paar Sachen getroffen, die eigentlich viele Leute betreffen oder fast alle Leute betreffen. Wenn wir anfangen, wenn wir schon bei Erhöhungen sind, dann starte ich jetzt aber mal mit dem Klimaticket, weil das ist ein Thema, was viele Leute betrifft. Und das wird ja massiv erhöht, beziehungsweise wurde ja schon Ende letzten Jahres im September 2025 erhöht, von den, wo es eingeführt wurde mit 1095 auf 1300, was ja schon eine saftige Erhöhung war, wurde dem jetzt noch einen draufgesetzt und wir zahlen ab dem neuen Jahr jetzt 1400 Euro. Das ist schon eine kräftige Erhöhung für das, dass man ja sagt, man sollte eher umsteigen, das Auto stehen lassen. Ist es für viele schon eine finanzielle Belastung definitiv, wobei ein Auto braucht man nicht reden, ist jetzt bei weitem nicht günstiger oder im Gegenteil, es ist in der Regel immer teurer. Aber wenn wir auch schon beim Auto sind, auch das Auto, die sage ich immer schon, die Melkkuh der Nation, ist tatsächlich, gibt es auch ein paar Dinge, die wieder gestiegen sind, allen voran die Vignette, die es zum letzten Mal zu kleben gibt. Halleluja. Also bitte gerne Mail an uns, wer jetzt die Vignette kauft. Vielleicht kauft sich einer symbolisch und klebt es noch einmal, das kann schon sein. Aber ich glaube, seit das rauskommen ist, und das ist ja noch gar nicht so lang, war das, weißt du das auswendig, Matthias, war das 2017 oder 18? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, müssten wir jetzt noch schnell recherchieren. Aber die gibt es ja noch gar nicht so lang. Es ist auch wieder in meiner Wahrnehmung, gibt es die digitale Vignette jetzt ein paar Jahre. Jetzt sind es draufgekommen, okay, es geht auch digital, was auch wirklich meiner Meinung nach komplett Sinn macht. Da spart man sich viele, viele Kosten, Bürokratieaufwand, was auch immer. Auch privat, wenn man die Scheibe springt oder tauschen muss, was auch immer. Man muss sich um diese Thematik einfach nicht kümmern, weil es eben aufs Kennzeichen geht. Aber auch die Vignette ist teurer geworden, die wird jedes Jahr teurer, die wird inflationsangepasst teurer, kostet 106,80 Euro. Ich habe es nämlich, glaube ich, erst jetzt gekauft.
Das ist richtig.
Ich oute mich. Und dementsprechend, auch das ist teurer geworden. Aber ja, wir müssen damit leben, ob das jetzt mit dem Auto, mit dem Zug oder mit der U-Bahn ist. Und gerade die U-Bahn in Wien, das weiß ich auch nämlich zum Beispiel auch, das Jahresticket der U-Bahn oder der Wiener Linien, nicht der U-Bahn, sondern der Wiener Linien, ist ja massiv gestiegen. Also da gab es ja massive Kritik in Wien, weil das war ja lange das 1-Euro-Ticket pro Tag. 365 Euro gekostet, oder 364 Euro, wie auch immer. Und da war ja der Punkt, das wird nicht erhöht. Das wurde auch sehr lange nicht erhöht, gerade mit der Motivation, dass die Leute wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollen. Naja, jetzt fehlt das Geld. Jetzt fehlt das Geld, Matthias. Jetzt fehlt das Geld und jetzt müssen wir auch hier
Gas. Aber das war ja eines der zentralen Wahlversprechen der vor der Wiedenwahl 25, dass es eben, dass eine Preiserhöhung bei den Öffi-Tickets ausgeschlossen ist. Und ja, nach der Wahl.
Ja, es gibt Leute, die sagen, Regeln sind da, um sie zu brechen. Politiker würden wahrscheinlich sagen, Wahlversprechen sind da, um sie zu brechen. Ich weiß es nicht, aber das war dann, wahrscheinlich nach hinten losgegangen. Aber wahrscheinlich war das Budget so klamm in Wien, oder es ist definitiv sehr klamm in Wien, dass man auch hier jetzt einmal den Stift ansetzen muss und sagt, sonst geht das nicht. Die Wiener Linien sind ja, das ist ja kein Unternehmen, was jetzt profitmäßig arbeitet, sondern das soll ja alle Leute sicher von A nach B bringen und ist ja auch sehr stark mit der Stadt Wien verbandelt. Und dementsprechend ist jetzt nicht gewinnorientiert, aber verlustorientiert soll es halt auch nicht arbeiten. Ne? Und dementsprechend schaut man da halt, dass man da auch ein bisschen Geld reinkriegt. Und wie es immer ist, ob das jetzt Auto, U-Bahn, Zug ist, am Ende wird sich der Bürger oder die Bürgerin kaufen müssen. Weil wie soll sie denn zur Arbeit kommen? Wie soll sie sich denn fortbewegen? Wir können halt auch nicht alle Wege zu Fuß gehen, auch in Wien nicht.
Absolut. Und mittlerweile habe ich auch herausgefunden, seit wann es die Vignette in Österreich digital gibt.
Lass mich raten. Das möchte ich auch erraten. Ich sage 1900, weil das war definitiv noch 1900 irgendwas.
Digital. Seit wann es die digitale Vignette gibt.
Oh. Du kannst doch, ich hätte jetzt geschätzt 2017 oder so.
Sehr gut. 2018 ist es, ja. Also es gibt die digitale Vignette erst seit 2018 und mittlerweile frage ich mich eigentlich, wer kauft sich wirklich noch freiwillig so eine physische Vignette und klebt quasi das Ding auf sein Auto drauf, damit er das ein paar Monate später wieder runterkratzen kann und eine neue kaufen kann, wenn es quasi so bequem online zu kaufen gibt. Aber auf der anderen Seite, an alle, die quasi an echten Wertpapieren interessiert sind, kauft euch gerne jetzt noch 5, 6, 7, 8, wie viel auch immer, Klebevignetten als Sammlerobjekt und schaut in 10, 20, 30 Jahren, ob es irgendwo ein Museum gibt, das euch diese Vignetten zu einem deutlich teureren Preis noch abkauft.
Was ich mir wirklich vorstellen könnte, wäre, dass du, wenn du jetzt jede Vignette hast, von 1900, also Start der Vignette bis dieses Jahr, so eine Sammlung draus machst, kann ich schon vorstellen, dass das irgendwann einen nostalgischen Wert vielleicht besitzt.
Oder erstes Wiener Vignettenmuseum.
Ja, genau, so ungefähr. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber sonst, ja, der ein oder andere wird sich vielleicht tatsächlich nur kaufen, weil es die letzte ist. Ich mach's nicht. Also ich habe es nicht gemacht, weil es einfach. Also du kannst deinen Enkelkindern erzählen, was das für eine Tortur ist, diese Vignette von dieser Scheibe runterzubekommen. Das ist dein persönliches Horror-Highlight aus meiner Jugend, könnte ich dann sagen, wenn ich mal alt bin. Es hat mir noch nie taugt. Auch diese, wie heißt die? Nicht die Kurzparkzone, sondern das Parkpickel, das ich rausbekomme. Das gab es doch auch immer zum Picken. Und das musste man doch auch immer runterscheren in Wien. Mittlerweile ist das auch digital und geht aufs Kennzeichen. Brauchst jetzt auch nicht mehr kleben. Also die Windschutzscheibe ist ja frei von sämtlichen Pickeln, bis auf das klassische TÜV-Pickel. Das ist natürlich drauf. Aber sonst ist das Auto frei, du hast freie Sicht. Es gab immer so Leute, das fand ich auch immer spannend, um das abzuschließen. Die hatten ja 18 Vignetten auf der Scheibe picken. Die hatten gerade noch so, dass sie durchschauen konnten durch die Scheibe gefühlt. Das gab es ja auch. Die haben eine Vignettensammlung auf dem Auto gemacht. Auch das gab es, ja. Aber
dann hast du einen Steinschlag, musst die Scheibe tauschen und das war alles für die Katz.
Die ganze Sammlung ist gerissen, wortwörtlich. Ja, was passiert, was gibt es noch euer Neues? Ja, der Reparaturbonus, Matthias.
Genau, ja. Letzter Punkt, den wir noch herausgefunden haben für Änderungen in Österreich. Der Reparaturbonus, der wird zur Geräteretteprämie. Also ab 2026 erhalten alle Konsumenten mit Wohnsitz in Österreich maximal 130 Euro pro Reparatur für ausgewählte Haushalts- und Elektrogeräte gefördert. Also jeder, der irgendetwas reparieren lassen möchte, der kann sich das eben abholen. Das waren so die Sachen, die wir herausgefunden haben. Wenn wir irgendwas vergessen haben oder wenn euch irgendwas aufgefallen ist, sehr gerne per Mail an office@finanzenverstehen.at. Dann können wir das in dem nächsten Podcast auch mit aufnehmen. Wir haben jetzt die vermutlich spannendsten Sachen oder spannendsten Themenblöcke des Podcasts. Nämlich einerseits schauen wir uns an, wie sagen denn Experten hervor, wo der Aktienmarkt in 12 Monaten steht und die legendären Outrageous Predictions der Saxo Bank. Markus, mit was sollen wir starten? Aktienmärkte oder mit den fantastischen Predictions?
Ja, jetzt machen wir mal die Aktienmärkte durch, dass wir das abschließen und dann schauen wir uns an, was die Vorhersage ist. Wobei, kleiner Vorgeschmack für mich, also die Predictions sind nett, aber da schaue ich mal die Simpsons an, die haben das nämlich immer treffender meistens, was die Vorhersagen angeht. So ein kleiner, also wer jetzt weiß, was ich meine, der darf kurz schmunzeln. Ja. Wer es nicht weiß, der darf nicht.
Ja, der darf sich trotzdem die Simpsons anschauen.
Nein, kommen wir zum Aktienmarkt und schauen wir uns die Aussichten an für dieses Jahr. Ich bin da auch immer, ich sage es gleich vorab, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Matthias, aber so Analysten, die immer vorhersagen, gerade von großen Banken meistens und sagen, ja, so wird es gehen. Ja, kann man als Indikator sehen, gerade wenn man jetzt Inflation hernimmt, die Arbeitslosen, die Zinsen, wie geht es da weiter rauf, runter, geopolitisches Umfeld etc., wie schaut es mit den Unternehmen per se aus? Dann hauen natürlich die Analysten immer so ein Jahresziel hinaus, wo sie sagen, ja, da steht jetzt der Index A, B, C, also klassisch S&P 500 wird immer sehr, sehr gerne für das herangezogen. Und bevor ich da jetzt weiterrede, Matthias, das würde mich schon interessieren von deiner Seite, was haltst du da davon? Weil immer, wenn ich das höre mit den, das sind die Ziele für Ende 26 jetzt, die sind doch immer höher. Oder täusche ich mich? Haben sich schon mal die Analysten hingestellt und gesagt, also heuer wird es ganz schwach, heuer gehen wir sicher runter. Für mich sind das immer Ziele, egal wie hoch der Markt doch ist, die Ziele sind immer höher.
Ja, also ich halte generell sehr wenig von diesen ganzen Kurszielen. Es ist gefühlt halt immer so, eine Bank traut sich, sagt irgendein Kursziel und dann passen die anderen das Kursziel an, heben es an, senken es, wie auch immer. Und am Ende sind alle plus minus 5% ident, ob das jetzt bei Aktien ist oder bei Indizes. Es gibt halt immer so ein paar Themen, die uns zu einer Skepsis oder die uns quasi ein bisschen wieder grounden. Es gibt halt immer dieses Risiko der ungewöhnlichen Einigkeit. Also wie gesagt, das ist jetzt der erste Punkt, dass sich die Analysten selbst, dadurch, dass sie schon einen Anker von einer anderen Bank in den Kopf gesetzt bekommen haben, an diesen Anker orientieren. Das heißt, jetzt haben wir zum Beispiel Kursziele zwischen 7.400 bis 7.700 für den S&P bis Ende des Jahres 26. Das heißt, aufgrund des Herdentriebs und des Ankereffekts, rein psychologisch gesehen, werden wir jetzt keinen Analysten, zumindest keinen der großen Banken sehen, die jetzt irgendwas sagen mit, ja, nächstes Jahr 6.500, also negative Performance, oder 8.500, extrem bullish. Also das ist schon mal das eine. Dann kann natürlich immer ein Black Swan Event eintreffen, also dass irgendwas passiert, wo wir heute noch nicht wissen, dass es passiert, sowas wie Corona, das halt eben komplett die Vorhersagen zunichte machen, weil die Vorhersagen basieren ja auch immer meistens nur auf der Fortschreitung aktueller Trends und die sind halt ganz schnell zum Revidieren, wenn dann so ein Black Swan Event eintrifft. Und auch bestehende Risiken werden sehr oft in solchen Vorhersagen ignoriert oder unterschätzt. Also geopolitische Sachen, Inflation etc. Und all das ja, lässt uns eigentlich zu dem Punkt kommen, dass es eigentlich besser ist für einen Privatanleger, wenn er eigentlich einfach nichts von diesen Zielen hält oder macht sich einen Spaß und schreibt irgendeine Zahl zwischen fürs nächste Jahr zwischen 7.000 und 9.000 drauf. Und das ist dann quasi sein privates Kursziel. Und man wird es sehen, entweder es ist richtig, es ist falsch oder es ist genau getroffen.
Vielleicht ist man da ja besser als der Analyst und wird dann eingestellt bei der Bank Ende des Jahres. Also auch hier könnte man sich empfehlen.
Absolut. Das ist genauso, wie wenn eine Aktie mal so einen Lauf hat. Ja, wie Alphabet zum Beispiel. Also wenige Analysten, die Alphabet Mitte des Jahres 2025 empfohlen haben, aber wie dann der Lauf losgegangen ist, hast du plötzlich immer mehr Stimmen gehört, die quasi die Kursziele nacheinander erhöht haben. Aber das halt erst, nachdem die Aktie schon 10%, 20%, 30% gestiegen ist. Und das ist halt der natürliche Lauf der Sache.
Genau, und es ist dann wurscht bei der Aktie, ob der rauf oder runter, es wird immer nach im Nachhinein, und das ist der Punkt, korrigiert an den Zielen. Und deswegen, das macht es halt, ich will nicht sagen unseriös, die müssen ja auch was arbeiten, aber am Ende ist es halt Kaffeeshudlerei, ja. Also so sehe ich das auch. Ja, die nächsten 11, 12 Monate werden es zeigen, und dann können wir das ja, zum Beispiel Ende des Jahres, können wir das ja analysieren. Und ich vergleiche das ein bisschen, jetzt sind wir da die Range, wie du richtig gesagt hast, 7.004 bis 7.7.
Ja, genau.
Ich meine, das ist so knapp, also knapp, das ist schon echt knapp beieinander für das, wie viele das sind, die ihre Ziele abgeben. Und kannst jetzt vergleichen mit einem Meteorologen, also wird dich keiner steinigen, wenn du jetzt die Temperatur ein bisschen zu hoch oder zu nieder ansagst. Ne? Sollte es halt nicht 30 Grad im Winter ansagen, aber die sagen jetzt ja auch keine 10.000 voraus. Also ist es ja noch im Bereich. Also, aber ja, das ist der Punkt, ja. Und ausscheren wird keiner. Weil wenn er dann falsch liegt, sagen sie, was bist denn du für einer, ne? Das ist ja komplett daneben. Und die Chance, dass es halt trifft, macht es halt ein bisschen schwieriger. Aber ich stimme dir dazu, Matthias, ich halte auch relativ wenig davon, obwohl es immer echt viele Leute gibt oder auch Medien, die sich da immer schon drauf stürzen, beziehungsweise das als quasi dir als faktenbasiert verkaufen möchten, ja.
Das ist fast so wie quasi bei den Horoskopen, wo du auch quasi bei jedem Horoskop, ganz egal welche Sternzeichen, kannst du irgendwas rauslesen, was für dich gerade passt. Und quasi einfach
ja, es wird ein schwieriges Jahr. Naja, kann schon schwierig werden, ja, wenn.
Wir werden mit ungewöhnlichen Tatsachen konfrontiert werden.
Ja, aber wenn ich bei der Nudelsuppe bleibe, wenn ich immer gerne Nudelsuppe gegessen habe, auf einmal schmeckt es mir immer, das ist ein schwieriges Jahr für mich. Nein, kommen wir wieder zurück, ja. Nein, so viel zu der Aussicht. Also wer sich gerne damit beschäftigt, es schaut dann auch aus, als würde der Markt weiter steigen, laut Analysten.
Zwischen 8% und 10%. Also das, was der langfristige Durchschnitt beim S&P auch war.
Genau, wobei das eh auch wieder solide ist. Und wenn man sich schaut, wo die Marktrenditen der letzten Jahre waren, bis eben, sagen wir, bis zu diesem Jahr 22, wo es letzte Mal negativ war, massive Renditen. Also es wird doch wieder mal ein Jahr kommen, wo es runtergeht, definitiv.
Absolut. Ist im Bereich des Möglichen. Es gibt sogar, wer ist es? Ich muss kurz runterscrollen im Skript. Genau, JP Morgan sieht sogar ein moderates Rezensionsrisiko von circa 35%. Erwartet aber, dass der KI-Superzyklus die Unternehmensgewinne vom S&P um 13-15% antreibt.
Ja, vage Aussagen sind halt auch 35% als moderat zu bezeichnen, ist halt auch jetzt ja, gewagt, ist ja schon ziemlich, finde ich jetzt gar nicht so nieder, 35%. Allerdings ja, wir als Österreicher und Rezession sind Best Friends zurzeit, also von daher wird uns das jetzt nicht hart treffen.
Absolut. Schauen wir uns daher vielleicht einmal die Outrageous Predictions von der Saxo Bank an. Die Dinge, die eventuell das Potenzial dazu haben, so ein Black Swan Event einzuläuten. Die Saxo Bank, für alle, die es nicht wissen, die ist dafür bekannt, nicht nur, dass sie eine Bank ist, sondern auch, dass sie jedes Jahr solche Vorhersagen teilt. Vorhersagen, die bewusst provokant sind, Vorhersagen, die bewusst ja ein bisschen anecken und die auch immer so formuliert sind, dass sie sehr unwahrscheinlich sind, dass sie eintreten. Aber eben, wenn sie eintreten würden, dass sie großes Potenzial hätten, all das zu, also unser quasi Leben mehr oder weniger in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Historischer Volltreffer, ich glaube, das ist gut, wenn ich damit starte, von der Saxo Bank, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wo sie schon einmal recht hatten und wo sie, was das war. Wir haben das Jahr 2015, da hat die Saxo Bank mehr oder weniger den Brexit vorausgesagt. Und zwar sagte sie, dass die britische Unabhängigkeitspartei einen Sieg erringen wird, Großbritannien aus der EU drängen würde. Das hielten damals 2015 fast alle Experten für unmöglich. Die Saxo Bank hat es vorhergesagt. 2017 der Bitcoin-Boom. Zu einer Zeit, als Bitcoin bei etwa 700 US-Dollar notierte, prophezeite die Saxo Bank, dass der Kurs auf 2100 US-Dollar sich verdreifachen würde. Tatsächlich stieg der Kurs von Bitcoin 2017 sogar noch weiter, bis auf fast 20.000 US-Dollar. Aber die Richtung, also die Dimensionen, in die Bitcoin vorgestoßen ist, waren auf jeden Fall einmal richtig. Dann 2022 Gold bei 3.000 Dollar. Hat die Saxo Bank ebenfalls so in die Richtung vorhergesagt, dass die Zentralbanken die Inflation nicht in den Griff bekommen und deshalb Gold auf Rekordhochs getrieben wird. Und ja, während die 3.000 US-Dollar-Marke 2022 zwar nicht fiel, hat die Entwicklung in den letzten Jahren aber deutlich Fahrt aufgenommen und diese These bestätigt, also dass die Zentralbanken eben die Inflation nicht in den Griff bekommen. Und 2025, in der Prognose 2025, war die Vorhersage, dass Nvidia aufgrund des KI-Rausches doppelt so viel wert sein würde wie Apple. Zwar hat sich der Börsenwert nicht ganz verdoppelt, aber Nvidia hat Apple tatsächlich zeitweise als das wertvollste Unternehmen der Welt abgelöst. Also ein Szenario, das noch vor ein paar Jahren undenkbar war. Und aufgrund dieser Ereignisse, die so ein bisschen schon eingetroffen sind, merkt man auch, dass die Saxo Bank nicht einfach ein Statement in den Raum setzt, sondern auch immer Dinge begründet, warum sie zu dieser Aussage kommen. Und ja, lass uns mit diesem Wissen im Hintergrund zu den Vorhersagen 2026 kommen. Magst du starten?
Ja, gerne. Gerne. Sehr spannend, was du erzählt hast. Und ich meine, ich finde es besser, als ich heue Analysen raus, die irgendwie ein bisschen höher sind jedes Jahr als sonst. Dementsprechend finde ich das ganz nett und die werden sich schon auch Gedanken machen. Die hauen jetzt nicht irgendwas raus, aber es ist halt ein bisschen out of the box denkend und das macht schon auch Sinn teilweise. Deswegen haben sie auch hin und wieder auch recht. Und ja, also was schlagen sie jetzt 2026 vor, die Saxo Bank? So, was sind ihre Predictions quasi? Der erste Punkt ist mal so, ist, der Q-Day kommt früher. Wer das nicht weiß, das ist quasi ein Quantencomputing knackt gängige Verschlüsselungen und da soll ein Durchbruch durch diesen Q-Day kommen auf jeden Fall. Die Kryptomärkte stürzen ab. Das ist jetzt eine These, die ja 50-50 Chance, stürzen sie ab oder gehen sie nach oben. Und Gold allerdings, sagen sie wieder voraus, wird auf über $5,000 steigen. Gerade weil das Vertrauen in diese digitale Sicherheit erodiert und sehen also weiter ein steigendes Potenzial bei Gold, was ja auch dieses Jahr schon massiv gestiegen ist. Man könnte auch sagen, bei den Kryptowährungen ist es so, ja, da geht es nach unten, so wie es auch dieses Jahr nach unten gegangen ist, weil wir haben vorher, glaube ich, über Year-to-Date-Sachen gesprochen. Bitcoin war ja kein Thema vorher, aber auch massiv Minus-Performance gemacht im zweistelligen Bereich.
Ich glaube auch 20% circa dürfte das gewesen sein.
Ja, ziemlich, weil die waren ja eben auch, wie du gesagt hast, wegen dem, da wurde der Trump angelobt. Dann ging es schon zeitweise stark nach oben. Da war der Jahreswechsel, da waren sie relativ hoch und jetzt sind sie ja richtig runtergeprügelt worden über Sommer, Herbst und müssten eigentlich ein sattes Minus erzielt haben.
Ja, minus 17,88 habe ich es jetzt gerade offen gehabt. Aber das war jetzt quasi, das war jetzt im Prinzip alles eine Vorhersage. Also aufgrund dessen, dass der Quantencomputer quasi früher als erwartet kommt, sind eben diese anderen ganzen Effekte quasi auch dabei. Also Gold steigt weiter, Krypto stürzt ein etc. Und dieses Vertrauen. Also das ist auch wieder so eine unglaubliche Vorhersage eigentlich, dass das passieren könnte, oder?
Also es ist aber gar nicht so, wenn man drüber nachdenkt, ist es gar nicht so unglaublich. Da denke ich mir zum Beispiel, sie haben sich da schon Gedanken gemacht, kann schon in diese Richtung gehen, warum denn jetzt nicht im Prinzip, ja. Nächster Punkt im Prinzip.
Den finde ich sehr spannend. Also den glaube ich tatsächlich, dass der sehr gut reinpasst, oder? Also
ja, ich finde ihn sehr amüsant und ich meine ehrlicherweise, es ist auch oft so, dass diese, was sie macht, wird nicht nur zu Gold, sondern die Leute machen es nach. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, also ich gebe euch jetzt noch 2 Sekunden, liebe Community, überlegt mal kurz, was jetzt kommen könnte. Ich garantiere es euch, ihr erratet das nicht.
Die Hochzeit befeuert die Wirtschaft. Wer könnte das sein?
3, 2, 1. Ja, die liebe Taylor Swift. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Swifties auf dieser Welt und Taylor Swift ist nicht nur Self-Made-Milliardärin. Nein, die kann auch die Wirtschaft befeuern in verschiedensten Sektoren. Und das ziemlich simpel, ganz einfach. Das, was sie macht oder das, was sie kauft oder dort, wo sie ist, dort entsteht dann meistens auch ein Boom. Und ja, bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce, das ist der zukünftige Ehemann, löst anscheinend einen globalen kulturellen Wandel aus. Denn es ist nämlich so, dass sich eine ganze Generation verabschiedet von diesem Doomscrolling und die Familiengründung steht dadurch wieder mehr im Fokus, Hausbau, analoge Erlebnisse. Das sollte eigentlich ein klassischer Push für den Konsumsektor geben. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn sich Leute sehr anlehnen an andere Leute. Bedeutet das jetzt für mich, jetzt ganz einfach gesagt, wenn die jetzt heiratet, dann mache ich meiner Freundin einen Heiratsantrag sofort. Da mache ich mir aber echt Sorgen, weil wenn diese Ehe nicht hält bei Taylor Swift, dann muss ich mir sofort wieder scheiden lassen. Und ich weiß nicht, ob die dann so glücklich drüber wäre. Also nein, natürlich ist Spaß beiseite, aber ein Leben abhängig oder so zu formen in die Richtung, wie es ein Vorbild oder ein Star oder ein, ich weiß es nicht, wie man es sagen soll, ist, es finde ich schon... Bin ich vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber vielleicht bin ich da nicht so auf dieser Swiftie-Welle, ohne jetzt einen einzigen Swiftie hier zu verkraulen. Also,
jetzt stell dir mal vor, die Hochzeit ist für Sommer 26 geplant. Voraussichtlich soll es am 13. Juni im luxuriösen Ocean House Resort auf Rhode Island soweit sein. So, und jetzt stell dir vor, dass all die Swifties der Welt, die schon vielleicht verlobt sind oder am Weg dorthin sind, sich vielleicht auch irgendwie so um den 13. Juni herum verloben, eine Hochzeit planen. Etc. Also das kann wirklich einen riesigen Boom auslösen, dass sich plötzlich die Leute oder die Swifties, viele sind auch noch sehr jung, viele Gedanken rund um das ganze Thema machen und wirklich, so wie die schreiben, halt Zeit in Familiengründung etc. investieren und all das hat ja so viele weitere Effekte. Also dann scrolle ich nicht mehr auf Instagram herum oder gehe irgendwie gemütlich was trinken. Nein, dann kaufe ich plötzlich Kinderwagen, größere Autos, Versicherungen, weil man zieht zusammen, man braucht eine neue Haushaltsversicherung, keine Ahnung. Dann
ja, ihr hört schon raus von Matthias, vergesst die KI, vergesst den KI-Boom, investiert in Hochzeitsaktien. Alles, was es gibt.
Ja, und der demografische Wandel wäre auch gelöst, wenn Taylor Swift mindestens 2 Kinder bekommt. Weil dann will ja auch jeder andere Swiftie 2 Kinder haben, oder?
Ja.
Und schon ist es, sind die Pensionssysteme dieser Welt wieder in Ordnung.
Ja, das ist dann der Babyboom der 60er neu gedacht.
Genau. Genau, und das alles nur, weil Taylor Swift Ja gesagt hat. Aber auch natürlich auch ein massiver Push für den ganzen Konsumsektor, aber auch für den Hausbau. Also das könnte ich, also diese Prediction, die könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil es gibt noch andere Predictions, wie zum Beispiel eine KI als CEO, dass im nächsten Jahr ein Fortune 500 Unternehmen erstmals ein KI-Modell als CEO ernennt und das quasi eine Debatte auslöst über radikale Effizienz und menschliche Verantwortung in Führungsebene. Das sehe ich jetzt nicht so, aber die Richtung ist auch wieder spannend, dass der SpaceX-Börsengang, dass der kommen wird, ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal fix. Dass es quasi einen extremen Hype um diese Weltraumwirtschaft auslöst, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann wieder x-beliebige ETF-Anbieter kommen werden und irgendwelche Weltraum-ETFs bauen. Ja.
Ja, ansonsten. Das wird zumindest ein Highlight-Thema wieder an der Börse werden nächstes, also dieses Jahr, definitiv. Da kann ich mich, oder lege ich mich auch ziemlich fest, auch was mit OpenAI passiert heuer, ob da auch was kommt in die Richtung. Also es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und ja, auch was haben wir noch?
Abnehmpille für Haustiere. Fand ich auch noch ganz spannend.
Oh, das switcht mal schon wieder zu einem sehr speziellen Thema. Abnehmpille für Haus, ja, puh. Also Medikamente, was haben wir da gesagt? Bitte für das. Das ist nicht mein Themen-Spezialgebiet, die Abnehmpille für Haustiere, aber du wirst mich da jetzt einspielen.
Genau, also Eli Lilly und Novo Nordisk haben ja im vergangenen Jahr oder vielleicht auch schon früher, keine Ahnung, nicht mein Thema, Abnehmspritzen auf den Markt gebracht. Also Ozempic, das Passwort, das wir alle kennen. Und vor allem diese Abnehmspritze von Novo Nordisk hat nicht nur dafür gesorgt, dass der Börsenwert deutlich abgenommen hat, sondern auch dafür, dass sich immer mehr Leute gesund oder schlank spritzen wollen. Und jetzt ist eine dieser Vorhersagen von der Saxo Bank, dass eben auch so eine Abnehmpille für Haustiere kommen soll, die eben auch ja übergewichtige Tiere behandeln soll. Wird spannend. Also ich kenne tatsächlich 2 übergewichtige Katzen. Aber das ist dann halt auch immer, ja,
die Frage,
nicht immer.
Hast du sie zu viel gefüttert oder wer andere?
Ich habe keine Katzen zu Hause.
Okay, alles klar. Ja, man denkt sich oftmals so, ja, puh, dem geht schon ganz gut bei seinem Herrchen. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, meine Güte, die sollen es doch gut haben. Das sind doch die Letzten, glaube ich, die jetzt zu sich selber sagen, ja, gib mir die Abnehmspritze. Die wichtigste Beschäftigung ist für die schlafen, essen, beim Hund einen Ausgang ein bisschen zu haben.
Ja, es gibt halt auch wirklich, so wie bei Menschen, es gibt halt auch Themen oder es gibt halt auch Grenzen, wo es halt so viel ist, weil in der freien Natur, wo halt wirklich die Tiere ums Überleben kämpfen müssen und sich quasi ihr Futter selbst fangen müssen, sind halt andere, ja, ist das halt ganz eine andere Sache, als wenn jetzt quasi eine Katze ist, die jetzt zum Beispiel nicht rausgeht, kaum Bewegung hat und quasi dann einfach nur aufgebläht wird mit der Zeit. Ja. Eine letzte Prediction, Markus. Trillion Dollar KI Cleanup. Und zwar sagt die Saxo Bank auch noch vorher, dass sogenannte dumme KI massive Schäden in globaler Lieferkette verursacht, was zu einem teuren Rückbau und Rückbesinnung auf die menschliche Kontrolle, also ein Human in the Loop, führt. Weißt du, was da gemeint ist?
Nein, sag mir bitte.
Ja, im Prinzip solche Sachen, dass einfach dumme KI-Fehler zu irgendwelchen Schäden in der Lieferkette führen und deswegen wieder mehr Menschen eingestellt werden. Also zum Beispiel, ich erinnere an so Sachen wie, dass in Australien, ich glaube es war Deloitte, einen Report für einen staatlichen Kunden verschickt hat, wo irgendwie noch die Anweisungen der KI drinnen waren. Und das ist jetzt quasi jetzt nicht wirklich eins zu eins dieses Beispiel, aber dass man sich einfach zu sehr bei gewissen Dingen auf die KI verlässt und deswegen eben Schäden stattfinden. was könnte das sein?
Kontrolle durch den Menschen, ne? Wie du ja hast. Ein bisschen back to the roots, wobei das ein bisschen übertrieben ist, aber zumindest man sich nicht blind vertraut.
Genau, also zum Beispiel, was könnte das sein? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an jemanden, an einen Einkäufer eines großen Unternehmens, das Hardware aus China einkauft, wo die Bestellprozesse nur durch KI laufen. So, und jetzt bestellt ein Computer in Amerika Waren aus China in unglaublichen Mengen aufgrund von fehlerhaften Trainingsdaten, brauchen sie jetzt unbedingt 200 Millionen Haartrockner. Und die werden dann bestellt. Aber eigentlich war da irgendwo ein Kommafehler drinnen oder hat die KI das Punkt, also 300.000 würden wir schreiben, 300.000. In Amerika würde man ja, glaube ich, schreiben 300.000. Dass so ein kleiner Fehler eben dazu führt, dass eben, ja, irgendwie Schäden aufkommen. Und das sind so
ja,
eben diese.
Das sind ja massive Schäden, ne? Wegen einer Kommastelle.
Genau, und solche.
Aber dabei so ein einfacher Fehler noch heutzutage, wo du denkst, das hätte wirklich jeder Mensch gesehen. Oder hätte jeder gesagt, er hat 200 Millionen Haartrockner oder was? Oder?
Genau, das ist also, wahrscheinlich nicht das, was ein normaler Walmart verkauft.
Ich glaube, das geht sich auch bei Walmart nicht aus, natürlich, ja.
Genau, also das ist auch eine spannende Vorhersage, wo ich mir sicher bin, dass das auch irgendwie in dieser Art leicht passieren wird. Aber so wirklich ein massiver, weil da steht ja massive Schäden in globalen Lieferketten, dass so irgendwas passiert, das ist ja spannend. Ich glaube, der letzte größere Schaden in der internationalen Lieferkette war ja 2022, als das Schiff im Suezkanal gesteckt hat, wenn du dich da noch erinnerst.
Ja, kann mich erinnern. Das war wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum es runtergegangen ist an der Börse. Guter Punkt, dass dir das jetzt einfällt. Ja,
das haben wir gar nicht zu reden vorher.
Ein menschliches Versagen eher oder ist halt da festgesteckt. Das ist halt wie wenn ich ja, ein Loch verstopfe und da muss alles durch. Es geht halt nicht.
Genau, und jetzt können wir uns quasi alle sowas gedanklich vorstellen, sowas wie die Blockade im Suezkanal, nur verursacht durch irgendeine KI.
Das ist das beste Bild, was wir einem Zuschauer nur mitgeben können gerade.
Voll. Also wer da verrückte Ideen hat, was das sein könnte, ich bin sehr gespannt. Schreibt es uns auf Instagram oder per Mail. Ich bin gespannt, was wir da herausfinden werden.
Ja.
Ja, dann haben wir als letzten Punkt das Thema mit unsere Vorhersagen.
Ja. Start mal gleich, Matthias. Hast du wirklich irgendwas, wo du sagst, das ist es 2026 und vielleicht nicht einen auf Analyst machst, sondern mehr einen auf Saxo Bank und sagst, das sieht jetzt keiner?
Nicht wirklich so in dieser Detailtiefe, muss ich zugeben. Und auch nicht wirklich 100% meiner eigenen Dinge, sondern auch das, was ich wahrnehme über Podcasts, über E-Mails etc. Das eine habe ich in irgendeinem Podcast gehört, wo ich mir dachte, ja, das klingt vertraut. Eine Übergewinnsteuer für Rüstungsunternehmen. Also dass sobald es sich irgendwie abzeichnet, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht oder dass ein Frieden kommen könnte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es schneller mal ja Schreie geben wird aus gewissen Kreisen, die eine Übergewinnsteuer von Rüstungsunternehmen fordern und damit irgendwelche Sachen querfinanzieren möchten. Das ist mal die eine Sache. Und was das dann für die Kurse der Rüstungsunternehmen heißt, kann sich, glaube ich, auch jeder selbst denken, vor allem wenn eine Rheinmetall aktuell mit einem KGV von 95 bewertet ist. Da kann man sich dann, wenn diese Vorhersage eintrifft, gratulieren. Und eine zweite Vorhersage ist so ein bisschen, dass vor allem so im deutschen Markt immer mehr und mehr Anbieter aufpoppen werden, die Privatanleger in illiquide Assets treiben möchten. Ich spreche konkret von Private Assets. Wir haben das Ende 2025 eigentlich schon gesehen, dass das gestartet ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass sich da immer mehr so kleinere Anbieter etablieren möchten und die auch vermutlich ganz gut verdienen werden können, weil die Produktkosten sind ja da sehr hoch. Ja, das ist so ein Thema, was ich halt so mir vorstellen kann. Weil es gab ja auch 2021 immer wieder so, was war das so im Hype? Crowdinvestments, B2B war auch sehr im Hype, da gab es ja Anbieter ohne Ende und das hat sich dann alles zum Glück wieder zurückgeschrumpft. Und genauso wie diese Welle es damals gab, glaube ich eben, dass es so ein Aufkommen von diesen Private-Markets-Anbietern geben könnte.
Ja, wie du richtig gesagt, so wellenartige Sachen gibt es immer nur. Die sind sehr, sehr schwer vorauszusagen, aus meiner Sicht. Ich gehe, glaube ich, eine Stufe weiter rauf, sehe mehr das Big Picture und glaube eher, dass wir Sachen heuer erleben werden, vor allem geopolitisch, die dann große Auswirkungen auf den Markt haben, die wir bis dato so nicht am Schirm haben. Was das eben sein wird, kann man ja schwer voraussagen. Das ist ja fast unmöglich. Das wissen ja die Beteiligten teilweise selber noch nicht, glaube ich. Aber das geht so in die Richtung, es wird immer unberechenbarer, die Welt, gerade im Geopolitischen. Und das hat eben auf den Finanzmarkt starke Auswirkungen dann in der Regel. Und da glaube ich schon, dass es das ein oder andere Delle geben könnte, aus einem bestimmten Grund. Nur ich kann dir diesen Grund halt jetzt nicht sagen. Ich sage dann in einem Jahr wahrscheinlich, weil dann weiß es eh jeder. Aber es wird irgendwas in die Richtung kommen, so habe ich das Gefühl halt. Und ja, was ich positiv glaube, ist schon, dass sich dieser Trend fortsetzt, dass sich für die Anleger das mehr demokratisiert noch, auch auf der Angebotsseite. Dass jetzt sowas mit Private Markets, ja, das ist ein eigenes Thema. Ich meine aber allgemein, dass das aus Gebührensicht zum Beispiel eher in die positive Richtung geht, auch aus der Steuersicht, zumindest was Broker angeht, noch einmal besser werden könnte. Das könnte ich mir vorstellen. Auf Staatsebene die Steuern, also sowas wie KESS, wie man es kennt, dieses ewige Thema, da glaube ich, da packe ich jetzt keine Kugel aus, sondern eher Fakten, weil ich bin mir fast sicher, dass sich da nichts ändert heuer. Aber ja, das Jahr wird es zeigen und sonst, wir drei haben uns jetzt auch ein bisschen den Spaß gemacht und gesagt, Philipp ist zwar jetzt nicht da, aber er hat auch seinen Tipp abgegeben.
Eine Sache noch zu deiner Vorhersage. Meinst du, bei den geopolitischen Risiken so etwas wie, dass irgendein Land in ein anderes geht und den Präsidenten verhaftet? So irgendwelche verrückte, also da lehne ich mich jetzt sehr weit raus, aber dass sowas in diese Richtung passieren könnte?
Boah, das ist schon sehr weit gedacht. Puh. Ich meine, Venezuela könnte es sein. Nein. Bei der Podcast-Aufnahme muss man ja ehrlich sagen, das ist schon passiert. Allerdings ist es auch ein Thema, wo man sagt, hat man sich auch schwer vorher vorstellen können. Ich möchte es aber nicht ausschließen, denn ich habe heute erst wieder eine Anzahl an Notizen gesehen, die ein gewisser Herr Donald J. Trump vorhat, dieses Jahr einzunehmen oder wie auch immer er das anstellen will. Und da fallen so Länder drunter wie eben Grönland, sehr populär, ne? Wäre auch jetzt von der Schwierigkeit her gefühlt auch nicht schwer. Dann hat er andere Nachbarländer im Kopf wie Panama, Mexiko, auch Kolumbien. Das sind alles Länder, wo er echt scharf kritisiert und wo er nicht zufrieden ist mit den jeweiligen Präsidenten oder Regime oder was auch immer. Und man muss ja jetzt sagen, dass Venezuela hat er sich jetzt nicht sonderlich schwer dann. Ne? Das war jetzt in seinem innerlichen Ego sicher ein fetter Push, dass er sagt, naja, das kann ich auch mit anderen Ländern machen. Und dann jetzt irgendwann schon einmal kritisch, wenn ich sage, ich gehe auf alle Nachbarländer los oder muss auch dazu sagen, Grönland gehört ja eigentlich zu Dänemark. So, Dänemark ist ein NATO-Staat. NATO-Staat ist ein Verbündeter von der USA. Heißt im Umkehrschluss, der greift einen eigenen Verbündeten an, was de facto unmöglich ist oder zumindest unmöglich war bis dato. Aber man darf ja nie unterschätzen. Und wenn das dann keine Auswirkungen hat auf den Finanzmarkt oder generell, dann weiß ich es auch nicht. Dementsprechend wird das, was das angeht, schon sehr, 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 sehr interessant heuer noch. Aber das ist eher negativ gemeint, weil natürlich war da jetzt nichts Positives dabei, was diese Thematik angeht.
Es wird spannend bleiben an den Börsen. Jetzt können wir zu dem abschließenden Punkt unserer Aktienwetten 2026 kommen.
Ja, jetzt haben wir uns natürlich da ein bisschen ein Gaudeck gemacht und lehnen uns da jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Spielt einer nur auf Guru? Nein, machen wir nicht. Aber wir haben so unsere Player, wo wir sagen, okay, das könnte ja heuer was werden. Und Philipp ist nicht da, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mit seinem Tipp. Finde ich persönlich ein guter Tipp. Er hat es vor mir genommen, deswegen habe ich eine andere Aktie genommen. Aber ich bin da schon d'accord mit ihm und er hat genommen Alphabet. Kann das vielleicht in der nächsten Folge dann noch thematisieren, warum er das gemacht hat. Vielleicht weißt du mehr, Matthias. Sonst kann er da gerne auch was dazu sagen nächstes Mal.
Ja, wir hatten das tatsächlich in der letzten Folge schon drinnen, wo wir das angesprochen hatten. Da hat er das ausgeführt mit Waymo und mit all diesen anderen Dingen, die Google so in der Pipeline hatte, auch mit dem Medizintechnik-Bereich. Ja. Was ich eben dann kritisch gesehen habe, ist halt, aber das ist halt komplett, ja, nenne es wieder konservativ, aber auch Alphabet ist auf einen KGV von, ich glaube, 31 mittlerweile. Das ist halt auch kein Schnäppchen.
Ja, aber das ist für Tech-Verhältnisse ist das überschaubar, sage ich einmal. Die waren ja immer lang hinterher, muss man auch dazu sagen. Jetzt haben sie mal ein bisschen aufgeholt, ja. Sind aber noch in einem Bereich, wo man sagt, ja, so günstig ist es jetzt nicht. Aber wann waren die jemals günstig?
Im Sommer 25.
Ich habe es auch schon mal bei 19 gesehen, tatsächlich vor geraumer Zeit, schon ein bisschen länger her, aber tatsächlich möglich, ja.
Voll. Ich meinte, im Sommer 2025, da waren sie nämlich bei 16, 17, 18 herum, KGV.
Da waren sie eh so weit.
Ja, das war ein Wahnsinn.
19 gesehen. Ja, das ist natürlich brutal und ja, wer da gekauft hat, ist natürlich belohnt worden.
Der Philipp.
Ja.
Oder gut gekauft.
Ja, absolut, alles richtig gemacht. Ja, ich bin auch, also bei mir ist so, ich hab die schon seit Jahren, ziemlich groß auch, das ist einer meiner größten Positionen. Und ja, wie nur du jetzt erkennen kannst, ich bin auch sehr happy, ich strahle über beide Backen, wenn ich über Alpha Bet rede, bin da auch bullish, aber ich habe einen anderen Pick, deswegen fühle ich es nicht näher aus.
Mein Pick, Mercedes, habe ich auch schon in der letzten Folge argumentiert, warum. Also ich bin nicht investiert in der Aktie und ich würde sie auch nicht kaufen, also von dem her bitte nicht nachmachen. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, aufgrund der Bewertung, die ist mit einem KGV von unter 10 bewertet, hat eine starke Marke, hat jetzt von der den Strategiewechsel oder ist am Weg, den Strategiewechsel zu vollziehen, kann ich mir so gut als ein bisschen seinen Turnaround-Kandidaten vorstellen. Und nachdem ja Tech extrem hoch bewertet ist, über alle verschiedenen Aktien halt hinweg, kann ich mir vorstellen, dass so ein bisschen das globale Big Capital nach so Branchen, Nischen, Unternehmen sucht, die so ein bisschen Underdogs sind, waren, die so ihre Krisen hatten, ihre Probleme hatten, diese am Weg sind zu lösen und dort quasi auch institutionelles Kapital reinbuttern wollen. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Automobilindustrie und ganz konkret die deutsche Automobilindustrie und allen voran Mercedes ein Top-Pick für 2026 sein könnte. Ich bin gespannt, was der Markus über seinen Top-Pick 26 ankündigen wird.
Ja, aber eine Frage habe ich dazu schon noch, weil du hast das argumentiert, und das interessiert mich jetzt noch am Ende, du hast Mercedes genommen, du sagst das KGV unter 10. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, wann waren denn die denn höher? Die sind gerade, deutsche Automarken sind immer sehr niedrig bewertet aus bestimmten Gründen. Dann hast du gesagt, der Tech-Bereich ist gut gelaufen, das tut er ja auch fast jedes Jahr und er ist auch immer teuer meistens. Also die Argumente, die könnte man wahrscheinlich, die letzten Jahre hätte man die auch anführen können. Deswegen ist es spannend, warum genau dieses Jahr?
Das ist richtig. Ich habe mir Mercedes tatsächlich zeitgleich mit Alphabet angeschaut. Da waren sie bei einem Kurs von, ich glaube, 49 oder so. Seitdem sind sie um 15% gestiegen. Die hatten jetzt auch eine starke Rallye Ende des Jahres 2025. Also da sind sie mir schon ein bisschen davon gelaufen. Ja, also wie gesagt, das KGV ist jetzt knapp unter 10. Im Sommer war es halt noch einmal dicken günstiger. So wie du sagst, KGV unter 10 ist jetzt nichts wirklich Besonderes, wenn man sich andere Automobilwerte wie BMW, Volkswagen etc. anschaut. Das heißt, es ist jetzt nicht so der Schnapper, aber es geht mir persönlich oder meine Vermutung, wie gesagt, es ist Kaffeesudleserei. Es ist wirklich dieser Strategiewechsel, den sie jetzt vorhaben, in Kombination mit einer Marke, die so stark ist wie keine andere, Mercedes. Die Leute haben, wenn sie Mercedes hören, auf der ganzen Welt Bilder von deutscher Ingenieurskunst im Kopf, von Luxus, von Premium-Modellen. Und ich glaube, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein kann gegenüber anderen Herstellern in Deutschland. Mhm. Und das ist im Prinzip der Punkt.
Das macht Sinn auf jeden Fall. Und ja, wir sind noch in der Zeit fortgeschritten, deswegen komme ich jetzt auch noch zu meinem Pick. Mein Pick ist, spannend. Es ist immer die Aktie von Matthias gewesen. Ich habe tatsächlich BYD genommen. Warum habe ich BYD genommen? Ich sage es ganz einfach. BYD, ein Sorgenkind im Jahre 2025, so könnte man es auch sagen, ist nicht sonderlich gut gelaufen. Ist vielleicht nicht so schlecht wie Novo gelaufen, aber ist echt nicht gut gelaufen. Und muss man dazu sagen, die haben aber echt, die sind sehr, sehr solide. Die sind echt schon sehr gut in der Welt angekommen. Man sieht sie in Österreich, in Europa viel. Sie haben gute Absatzzahlen außerhalb Chinas. In China schwächeln sie halt. Das ist halt ein Riesenproblem. Bauen aber gerade eine richtig gute Marke auf und denke mir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass diese Delle, die sie jetzt gerade auch gehabt haben wieder, dass das sich auch in der Zukunft sich wieder normalisieren wird. Die Aussichten sind gut und ich bin halt davon überzeugt, dass das eher nach oben geht, gerade mit der jetzigen Bewertung. Sind wir auch in einem KGV irgendwo im 15er, 20er Bereich. Das ist okay. Gerade für BYD finde ich das jetzt nicht so schlimm. Das Einzige, was ich halt immer kritisiere, ist halt, ja, es ist ein Chinese, du bist halt abhängig, aber vom Staat ein wenig, wo der Chinese, finde ich immer, wenn er was pusht, dann pusht das gescheit. BYD fällt sicher da unter die Kategorie. Und transparent, wie ich bin, ich war auch lange BYD-Investor. Ich habe sie jetzt tatsächlich gerade nicht, aber ich bin jetzt nicht abgeneigt, sie wieder mir ins Portfolio zu holen, weil ich da gutes Potenzial sehe. Matthias hat es definitiv, glaube ich, noch im Depot.
Ja, also ich habe die Position nicht angefasst. Im Jahr 25 hat BYD eine Performance von minus 3,22% hingelegt. Das ist deutlich weniger Minus, als man vielleicht erwarten würde.
Entschuldige, dass ich Novo mit irgendwie vergleiche in dem Zusammenhang.
Weltenunterschied. Es ist halt diese Erwartungshaltung oder die Wahrnehmung in den Medien. Ja. Es ist halt fantastisch gelaufen, vor allem hin zum Aktiensplit. Da war sie bei über 18 Euro das Stück und jetzt sind wir bei um die 10, also fast 40% Rückgang seit Mitte des Jahres. Aber halt, wenn man sich nur das eine Jahr anschaut, war es eben mit nur minus 3% im Minus.
Dann hat sich das in der Wahrnehmung vor allem im zweiten Quartal sehr gecuttet. Ne?
Das ist absolut. Auch, ja. Und vielleicht
hat doch dann, ja.
Ja, vielleicht auch nur an der Stelle ein kurzes Zitat vom Podcast Asset Class mit Christian Beröhl. Der hat nämlich über chinesische Unternehmen gesprochen. Er sagt, technologische Exzellenz bedeutet nicht automatisch Aktionärsrendite. Chinesisches Wachstum ist vor allem angebotsbetrieben. Die Überkapazität wird auf die Weltmärkte gedrückt. Und das sehen wir schon bei E-Autos, PV-Modulen, Chemie. Die US-Zollmauer hat jetzt dazu geführt, dass Europa der Abladeplatz für chinesische Produkte wird. Und der Wettbewerb am Weltmarkt, der frisst dann eben auch die Margen.
Ja, das kann man so gut zusammenfassen. Und wenn man sich die geopolitischen Risiken nochmal herannimmt und sich China da fein raushält, wenn sie nicht irgendeinen Blödsinn machen mit Taiwan und so weiter, dann auch ja, der Absatzmarkt liegt auch vor allem im Ausland, braucht man nicht drüber reden. Ich glaube aber trotzdem, dass da einfach der Bedarf wieder steigt und in die richtige Richtung geht. Ja, das ist so mein Pick. Wir werden es dann wahrscheinlich auch auflösen Ende des Jahres, wer vorne liegt. Wird spannend. Also ich hoffe, dass einer von uns drei nicht komplett abblust, dass wir zumindest alle drei grün machen und dass wir uns nicht blamieren. Nein, aber das ist halt, wie es ist.
Das wird spannend, Markus. Ich freue mich drauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Danke.
Überspringen in dieser Sonderfolge auch den Community-Blog, freuen uns auf viele, viele Fragen, viele Wünsche zu verschiedenen Themen unter office@finanzenverstehen.at und übergebe dir das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, lieber Matthias, war ein super spannendes, interessantes Gespräch, war eine tolle Premiere, vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, weil wir sind ja dann doch länger als normal, werden uns, das kann ich glaube ich auch sagen, werden uns definitiv mal auch wiedersehen, auch ein Philipp ist mal wieder in Urlaub und ja, bis dahin, viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.